Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Heute wollen wir kleine Fenster zur Welt öffnen und mit Werken von Autorinnen aus dem globalen Süden bis hin zu Fachliteratur haben meine Gäste im Studio einige besondere Bücher mitgebracht, die sie in der nächsten Stunde vorstellen. Sehr herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr. Das ist eine Weihnachtssendung mit dem Titel Die Welt im Wohnzimmer, Literatur mit kritischem Blick. Am Mikrofon Mayada Hadaya. Und ich begrüße gleich sehr herzlich bei mir im Studio meine Gäste, Doktorin Martina Kopf. Sie ist Senior Lecturer am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien mit den Schwerpunkten Literatur, Postkolonialismus und Gender. Und Rudi Liendorfer, er ist Buchhändler bei Südwind Buchwelt und schon ein Stammgast in den Weihnachtssendungen. Mhm. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Und guten Abend auch an unseren Hörerinnen und Hörern. Ich beginne gleich mit dir, Rudi. Ich habe gesagt, du bist also Stammgast in unseren Weihnachtssendungen, in unseren Literatursendungen. Schon zum dritten oder auch vierten Mal. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das dritte Mal schon. Und wir bitten dich ja jedes Mal, einige Bücher mitzubringen. Das weiß ich nicht, wie leicht dir sowas fällt, die Auswahl überhaupt, welche Bücher da mitzubringen. Aber nur einige Worte noch zu deiner Person. Ich habe gesagt, du bist Buchhändler in der Südwind Buchwelt in der Garnisongasse und das seit 36 Jahren.
Stimmt, ja.
Stimmt. Das heißt, du bist wirklich sowas wie eine sprudelnde Quelle des Wissens, was eine wahnsinnige... Nein, du bist sehr bescheiden, ich weiß. Aber es ist jedes Mal zu dir reinkommen und nachfragen nach, bitte kannst du mir ein Buch, dann kommen ganz, ganz viele gute Tipps. Und schön, dass du auch einige Bücher mitgebracht hast. Also wie leicht oder schwer ist denn dir die Auswahl heute gefallen?
Es ist immer relativ schwierig. Es ist dann einfach, wenn ich von dem ausgehe, wenn jemand liest, wenn sich jemand dafür interessiert für Literatur, dass es für jeden passt eigentlich. Und das sind die drei Bücher, die ich mit habe, eigentlich für jeden passend, ob er jetzt Schwieriges lesen will oder ob er einfach zum Vergnügen lesen will und einen Hintergrund natürlich dann mitbekommt. Also die drei Bücher passen.
Mhm. Martina, du hast ein Buch mitgebracht und zwar ein ganz besonderes und speziell eines, weil du nämlich hier auch Autorin bist in diesem Buch, das gerade neu herausgekommen ist. Das heißt Feministische Theorie aus Afrika, Asien und Lateinamerika und wir werden in der Sendung natürlich besonders auf dieses eine Buch eingehen. Dann darf ich dich bitten, Rudi, eines der Bücher vorzustellen, die du mitgebracht hast. Worum geht's da?
Na, eines ist von der Nora Bosson, Schutzzone, ist eine deutsche Autorin und die sich mit dem Thema Friedensverhandlungen befasst. Es geht um eine Frau, die bei der UNO arbeitet in Genf ist, die schon im Ex-Jugoslawien-Krieg vermittelt hat oder zumindest dabei war bei den Verhandlungen und jetzt mit einem wahrscheinlich Mörder, befehlenden Mörder aus Burundi, der in Genf sich aufhält und dort mit dem Verhandlungen führen soll. Und also es kommt schon ziemlich am Anfang bei dem Gespräch mit diesem General oder Ex-General, der sagt, das Schwierige an den Friedensverhandlungen ist, dass Menschen beteiligt sind. Und in einem Nebensatz kommt einmal vor, wie schwierig Verhandlungen sind, wenn man nimmt, dass Schweden und Finnland seit 50 Jahren über die UNO um eine Insel streiten, wo eigentlich nichts ist, wo es um eine kleine Insel eigentlich geht und die können sich nicht einigen. Und wie schwierig ist dann, wenn so furchtbare Verbrechen passiert sind wie dort. Und das kommt bei ihr ziemlich gut raus und auch, dass die immer, die Frau, also die ist fertig letzten Endes vom Burnout.
Mhm. Gibt es diese Frau tatsächlich?
Ist die gibt es nicht,
eine fiktive Figur?
Eine fiktive Person, aber diese Postung hat sehr gut recherchiert. Das, was ich alleine ja natürlich nicht feststellen kann, wie gut recherchiert die, und da habe ich schon Rezensionen auch gelesen, wo es um das Thema gegangen ist. Also das ist überhaupt bei Fachbüchern, weil weiß ich, Martina, wenn die über Afrika, also wenn da ein Buch kommt oder von mir aus feministisch Ansätze sind, ist gescheiter, wenn Martina da ist, ich frage, was hältst du dem Buch, wie wenn ich was dazu sage. Das sind einfach, ja, da gibt es Experten und Fachfragen, die sich dafür auskennen. Ja.
Du hast erzählt, dass die Autorin Nora Bossong 20 Jahre für dieses Buch.
Nein, das ist die Gappa.
Das andere Buch ist das, das du noch vorstellen willst.
Und dazwischen nehmen wir den Alafenisch, also dass ein Mann auch dabei ist.
Und hast du jetzt das Buch gelesen, gelesen und das Gefühl und
begeistert
gehabt,
gewesen.
Du bist auch vertraut worden mit diesen Strukturen der UNO, der Arbeit?
Na schon, man kriegt das alles mit, auch diese Schwierigkeiten, also die innerhalb von so einer großen Organisation und wahrscheinlich auch von einer kleinen laufen. Und auch genauso das zwischenmenschliche Problem, also zwischen den Angestellten selber. Und die Rückerinnerungen dieser Frau, die eigentlich von ihrer Familie weggekommen ist und in einer Pflege, also in einem reichen Haus dann eigentlich aufgewachsen ist. Und da immer wieder, also kommen so nicht direkt sexuelle Beziehungen zu dem älteren,
Zum Stiefbruder?
Pro Stiefbruder, oder sowas, Der eigentlich in der UNO arbeitet. Und mit dem trifft sie immer wieder zusammen. Da kommen halt so diese, sagen wir, normal menschlichen Fantasien oder ein Abenteuer, was sie sich stürzt. Eben, dass irgendwo umarmt wird, dass genommen wird. Also, da ist eine gewisse Sehnsucht da, die sie sich in diesem Metier gar nicht leisten kann. Also, überhaupt. Die Gefühle kommen ja immer wieder auf. Also man liest, was ich da und da ist das passiert und da ist das passiert, da sind so und so viele Leute gestorben. Und der sitzt da und lächelt auch. Also das muss man
der
aushalten.
Der Angeklagte.
Der ist nicht einmal angeklagt.
Der ist nicht angeklagt.
Ja, es wird vermutet, es wird gesagt. Also er sagt nein. Nicht einmal direkt nein.
Mhm. Ja. Also das heißt, dieser auch starke Widerspruch zwischen einer Aufgabe, einer großen Aufgabe hier friedensstiftend zu sein, tätig zu sein.
Ja, und das ist nicht einmal so erwünscht, so wie sie tätig ist. Also es ist in dieser Organisation, und das glaube ich ja, dass das so ist, also ziemlich zwiespältig das Ganze. Was darf ich sagen? Wie diplomatisch muss ich sein? Und mit dem Diplomatischen, das ist überhaupt dann so ein Problem, glaube ich, überhaupt, dass man auf eine Wahrheit hinkommt.
Mhm. In welchem Genre würdest du dieses Buch ansiedeln? Kann man sagen, dass es auch ein Krimi ist?
Nein, Krimi nicht. Ich denke mir, dass es so ein Nachdenkbuch ist. Weil man kann es ja persönlich betroffen fühlen. Also jetzt nicht natürlich in dem Großen, sondern im Kleinen. Wie urteile ich? Also wie gehe ich mit anderen Leuten um? Mhm. Und was ich nämlich glaube, dass der vielleicht sein könnte und dann eh nicht ist. Oder dass die so und so ist, obwohl sie es eh nicht ist. Also das ist schon immer. Und da natürlich umso schwieriger. Wobei, wenn es um sie selbst geht, um ihre Beziehungen, also ist das im Prinzip für sie fast tragischer.
Warum oder inwiefern?
Na, weil sie das ganz persönlich betrifft. Das andere, das kann sie ja immer dann nur so abtun. Na, es geht halt nicht. Also man hat keine Beweise, nachdem man sucht. Aber im Persönlichen, da kannst du die Beweise verdrängen sozusagen oder du nimmst das an und weißt, das hat nicht funktioniert oder es funktioniert nicht oder man redet sich eine Zeit lang was ein, also es passt eh, ist eh super. Mhm. Obwohl man es weiß im Hintergrund, dass es nicht so ist.
Eine vielleicht abschließende Frage noch dazu, inwiefern ist das, betrifft Sie das persönlich? Kommt sie aus der Region oder ist da
Nein, sie kommt gar nicht aus der Region, sondern weil es einfach da ist, weil es ihr Beruf ist, weil es damit konfrontiert wird, von dem bis weg. Und das schlägt dann quasi auf ihr Privatleben, das Ganze. Es ist sicher kurz, also dann ist der Roman aus, aber es ist sicher kurz vor dem Burnout. Vielleicht wollte sie das dann nicht mehr reinschreiben und hat vorher Ende gemacht.
Jedenfalls Nora Bossong, Schutzzone heißt das Buch.
Und das ist nämlich auch vom Literarischen her ausgezeichnet. Das kommt ja dazu, es ist nicht ein Aufklärungsbuch in dem Sinne über Organisation oder über einen Teil davon, wie es gehandelt wird, sondern es ist literarisch sehr gut verarbeitet, was auch schön ist.
Bevor wir zum Buch übergehen, das Martina Kopf mitgebracht hat, habe ich auch wieder Musik mitgebracht. Schöne Musik aus aller Welt. We should all be feminists, so die Aussage von Chimamanda Ngozi Adichie, eine große Schriftstellerin aus, gebürtige Nigerianerin. Vielleicht kannst du oder magst du nachher ein wenig. Ich glaube, sie ist sehr, sehr bekannt mittlerweile weltweit.
Chimamanda Adichie ist zurzeit eine der bekanntesten afrikanischen Autorinnen, deren Romane auch ins Deutsche übersetzt wurden, Amerikaner zuletzt.
Feminismus geht uns alle an und überall. Die Emanzipation der Frau, Geschlechter und soziale Gerechtigkeit ebenso wie politische Befreiung sind Anliegen von Frauen nicht nur in Europa und Nordamerika, sondern weltweit. Ein feministisches Pauschalkonzept gibt es jedoch nicht. Die lebensweltlichen Erfahrungen von westlichen Frauen unterscheiden sich oft substanziell von jenen in Afrika, Asien oder Lateinamerika. So ein kurzer Absatz über das Buch vom Verlag. Ja, Martina, dann bitte ich dich, ein wenig zu erzählen. Du hast mir schon gesagt, es ist zwar ein Buch, das du mitgebracht hast, aber es sind sehr viele Stimmen, es sind sehr viele Themen.
Genau, also ich möchte das aufgreifen von wegen ein Buch. Es ist ein sehr vielstimmiges Buch. Zum einen schon mal von der Autorinnenschaft her, also wir haben das Buch zu dritt geschrieben, Anke Granes, Magdalena Kraus und ich, genau. Also in meiner Stimme sind mindestens drei Stimmen enthalten. Und was wir mit diesem Buch wollten, ist eine Einführung zu geben, einen Überblick zu geben über feministisches Denken, eben in anderen, von Europa aus betrachtet, anderen Regionen der Welt. Und wir haben vor allem sehr viele Denkerinnen, Theoretikerinnen zusammengetragen, die wir als Personen auch vorstellen, wo wir die Biografien auch etwas vorstellen und dann Einblick geben in zentrale Konzepte. Und wir haben das Buch eben, also vielleicht erzähle ich ein bisschen was dazu, wie das Ganze entstanden ist. Entstanden ist eigentlich aus der Lehre heraus. Und zwar haben die Anke Granes und ich mehrere Semester lang am Institut für internationale Entwicklung eine Lehrveranstaltung gemacht mit dem Titel Feministische Theorie interkulturell, wo wir vor allem Grundlagentexte vermittelt haben.
Das heißt, gemeinsam mit Studierenden gemeinsam habt ihr die mit gelesen und genau, diskutiert.
Genau, genau. Und die Magdalena Kraus, die war damals zu Beginn eine Studentin in der Lehrveranstaltung, war dann eine Tutorin und letztlich dann Mitautorin, also sie hat das Kapitel über Feminismus in Lateinamerika geschrieben. Und wir haben in dem Buch, also es ist natürlich nicht möglich, feministisches Denken auf der Welt
in ein Buch zu bringen.
Was wir getan haben, also wir haben Schwerpunkte auf Afrika, auf feministische Theorie und Islam, eben ein Kapitel über feministisches Denken in Lateinamerika. Dann haben wir themenbezogene Kapitel über postkolonialen Feminismus, über Ökofeminismus und über afroamerikanischen und schwarzen Feminismus. Also das sind die Themen in dem Buch.
Ja, dann würde ich gern vielleicht beim Begriff Feminismus bleiben, der ein europäischer ist. Mhm. Was bedeutet er und wie wird er in der Geschichte anderer Regionen der Welt verstanden? Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele nennen. Ihr habt ja auch schon erwähnt, dass es zum Beispiel dieses Wort Feminismus in manch anderen Sprachen gar nicht so gibt.
Also Feminismus ist, ursprünglich kommt es aus dem Französischen. Und es, also der Begriff Feminismus ist im Kontext europäischer Frauenbewegungen entstanden. Ich meine, es ist heute ein Begriff, der global in Sprachen übersetzt wurde und wird auch. Aber was in vielen Regionen der Welt heute ist, also jetzt in modernen Frauenbewegungen auch, ist, dass sich viele Frauen von dem Begriff auch distanzieren. Zum einen, weil er eine westliche Weltsicht mit sich bringt. Zum anderen, weil sie auch Schwierigkeiten haben, das dann gegenüber ihren eigenen Gemeinschaften zu argumentieren. Aber auch, weil es vielen, also ein Beispiel ist zum Beispiel, also Afroamerikanerinnen und afrikanische Frauen haben getrennt voneinander ungefähr im gleichen Zeitraum in den 1980er Jahren den Begriff Humanismus geschaffen und geprägt als eine Alternative zu Feminismus und womit sie ein Engagement beschrieben haben und auch eine Haltung beschrieben haben, speziell afrikanische oder schwarze Frauen auch in den USA ihren Kampf oder ihr Anliegen darum, gerechtere Verhältnisse zwischen den Geschlechtern herzustellen, auch mit dem Anliegen verbinden, gerechtere Verhältnisse zwischen Schwarzen und Weißen und zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden generell herzustellen. Und genau dieses humanistische Anliegen fanden, dass eine weitere Vorstellung von Gerechtigkeit auch umfasst, das fanden sie im westlichen Feminismus nicht vertreten.
Und du hast erwähnt, in Bezug auf den Begriff Feminismus, also als Beispiel, dass man diesen jetzt in manchen Communities so nicht wiedergeben kann, weil der möglicherweise explizit etwas exklusiv ist oder etwas exklusiv macht, das in der jeweiligen Gesellschaft oder Community, wie auch immer man das nennen will, nicht so sehr problematisch gesehen wird in Bezug auf Geschlecht oder in Bezug auf, was wäre da ein Beispiel von Feministinnen aus den Kontinenten, die ihr sonst da hier zusammengebracht habt, zusammengeführt habt?
Naja, es gibt ganz unterschiedliche. Du bist eingestiegen mit der Chimamanda Adichie, die ja sehr stark gesagt hat, also Chimamanda Adichie ist Nigerianerin. Also sie gehört zu einer Generation einer afrikanischen Mittelschicht, die sehr global
agiert, vernetzt ist, auch gebildet ist.
Genau. Und dieser
sozialisiert ist.
Genau. Und so diese Aussage, dieses We should all be feminists, das kommt aus einer Rede von ihr, die sie als TED-Talk gehalten hat. Und wo sie recht frisch und recht selbstverständlich versucht, diesen Begriff auch ein bisschen lockerer anzugehen, aber schon ihn für eine junge Generation auch zu reklamieren. Wir fragen in unseren Lehrveranstaltungen zu Beginn oft ganz gerne so durch, bist du Feministin? Bist du Feminist? Warum? Oder warum nicht? Und da kommen ganz unterschiedliche Antworten darauf. Warum sich zum Beispiel jetzt muslimische Theoretikerinnen in der islamischen Welt häufig von dem Begriff distanzieren, hat unterschiedliche Ursachen. Eine davon ist, dass sie erleben, wie im Zuge von Entwicklungsprogrammen oder aber auch im Zuge von Kriseninterventionen
versucht wird,
Genderpolitik irgendwie mitgebracht wird oder aber auch Auffassungen mitgebracht werden, dass zum Beispiel in der islamischen Welt generell Frauen unterdrückt sind, dass Frauen generell Opfer von männlicher Gewalt sind und so weiter. Und da wehren sie sich dagegen, weil sie ihm sagen, so ist das nicht. Also das ist ein Missverständnis unserer Kulturen und das bringt uns in Schwierigkeiten, weil wir dann, wenn wir eben Geschlechtergerechtigkeit dafür eintreten, werden wir in unserer Gesellschaft dann als westlich verunglimpft quasi. Und darum versuchen sie, einen eigenen Weg zu finden und distanzieren sich eben auch von diesem Begriff, weil sie eben sagen, für sie haben die Erfahrung gemacht, dass damit eben sehr viel Vorurteile gegenüber ihren Gesellschaften und Kulturen auch verbunden ist damit.
Aber das sind jetzt natürlich auch nur einige Frauen, die möglicherweise Islam als Religion praktizieren auch oder aus dem arabischen Raum sind oder auch nicht explizit aus dem arabischen Raum sind. Also es sind quasi nicht alle muslimischen Frauen, oder haben nicht per se alle muslimischen Frauen ein Problem mit dem Feminismusbegriff per
Nein,
se.
Nein, sicher nicht generell. Nein.
Kann ich dich fragen, Rudi, bist du Feminist?
Ich hoffe es.
Was bedeutet das für dich? Schön.
Ich glaube, Erfolg sollte eine relativ normale Sache sein. Also diese, sagen wir mal, überhaupt Gleichberechtigung. Also dass beide gleich sind, was ich gleich wert. Manche, ja, eins ist sicher, ein Mann kann kein Kind kriegen. Also das ist schon klar. Eine Frau kann kein Kind zeugen, das ist auch klar. Also du kannst schon manche Sachen aufteilt. Von Natur aus kommt man einfach nicht aus. Aber im Prinzip, was soziale Zusammenleben und so betrifft, also darf kein Unterschied sein eigentlich.
Also das Einzige ist das Biologische
jetzt, oder? Und ich meine, da würde ich das eine als gut, das andere als na, besser wäre es das Gute. Nein, weiß schon wieder nicht. Der Mann, ja, das ist egal. Aber im Prinzip ist das der einzige Unterschied, gell?
Aber wenn wir jetzt über das Biologische sprechen, ist gerade, also jetzt in der feministischen Theorie, gibt's Ansätze, die ihm sagen, dass also so diese Unterscheidung im Mann und Frau, dass die anderen für sich zu kurz greift oder auch
ja, eine das, Konstruktion ich hab das ist. Auch mitgekriegt, ja.
Und das ist, also vielleicht eine Denkerin, die wir in dem Buch auch vorstellen, ist eine nigerianische Soziologin, die Oyaronke Oyewumi. Und die schreibt, dass es die Oyaronke Oyewumi ist Yoruba, also Yoruba ist eine größere Nationalität in Nigeria. Und sie schreibt, dass in der Yoruba-Gesellschaft an und für sich dieser Unterschied zwischen Frau und Mann oder dass das kein zentraler Unterschied war. Also sie schreibt, dass die Yoruba-Gesellschaft, dass die viel mehr nach Altersgruppen organisiert war. Also dass viel mehr, also dass die Identität von einer Person viel mehr dadurch bestimmt war, ob sie quasi ein Mädchen ist, also ob sie in einer bestimmten Altersgruppe ist, ob sie eine verheiratete Frau ist, ob sie ein älterer Mann ist und so weiter. Und dass dieses Prinzip von Alter, dass das viel stärker bestimmt hat. Wie sie Menschen in ihrer Gemeinschaft identifizieren quasi. Und dass erst durch die Begegnung mit Europa und mit dem europäischen Kolonialismus quasi eine Sichtweise in die Gesellschaft gekommen ist, dass dieser Geschlechterunterschied so wichtig worden ist. Und dass sie Männer dann als Männer Privilegien geschaffen haben, die sie vorher in der Gesellschaft in der Form auch nicht gehabt haben. Mhm. Und was sie auch schreibt, ist, dass die europäischen Kolonialisten einfach auch ganz viel nicht gewusst haben, also einfach auch ganz viel über die Gesellschaft auch nicht gewusst haben, dass sie zum Beispiel, sie haben nicht Yoruba gesprochen, in der Yoruba-Sprache wird zum Beispiel nicht zwischen Geschlecht unterschieden, zwischen männlich und weiblich. Und dass sie dann zum Beispiel Begriffe, die im Yoruba kein Geschlecht haben oder Namen auch, die eigentlich keine Aussage darüber machen, was für Geschlecht die Person hat, dass die dann, dass sie die automatisch als männlich dann interpretiert haben.
Mhm. Ja. Aber bei uns kommst du aber im Prinzip nicht aus, gell? Mit Mann und Frau. Es lässt die Yoruba-Kultur, ich glaube nicht. Es ist schon so schwierig, nur quasi zu einer Gleichberechtigung zu kommen. Und wenn du dann mit der Yoruba-Kultur noch kommst und das bei uns sagst, dann ich glaube nicht, dass man weiterkommt damit. Aber im Prinzip finde ich das super, wenn sowas ist. Gell? Ich meine, da gibt es ja ein paar Sachen, was ich Völker, die keine Vergangenheit kennen, gell? Die eigentlich nur von der Zukunft und Gegenwart reden, was ich auch total gut finde. Aber es wird sich nicht durchsetzen. Nicht einmal ansatzweise.
Naja,
aber es ist ein interessanter Ansatz natürlich und gut, wenn es sowas gibt.
Was meinst du mit nicht weit kommen?
Na, bei uns, wenn ich mir die Gesellschaften anschaue, also die, was immer rechter wird im Prinzip und wieder die Frauen am besten an den Herd schicken, also wie es die Parteien gibt, also, und die einen Haufen Stimmen nämlich kriegen bei einer Wahl, also sehe ich da alleine mit einem Feminismus schwarz, also wie es derzeit ist, dass der in Zukunft wieder mehr Anerkennung kriegt, wie was da ist.
Nein, das sehe ich nicht so.
Ich bin gestern an einem Weihnachtsmarkt vorbeigefahren mit dem Fahrrad und ich habe geglaubt, das ist nicht wahr. Das sind junge Mädchen gewesen und die singen. Ich habe nur den Refrain gehört. Mhm. Und der ist gegangen, es ist alles scheißegal, Hauptsache wir sind national. Und die waren vielleicht, weiß ich nicht, zwischen 20 und 30. Und ich denke mir, das darf nicht wahr sein, gell?
Naja, die Studierenden, die da sind, mit denen ihr versucht habt, auch sehr differenziert zu diskutieren, ausgehend aus dieser Lehrveranstaltung zu Feminismus, die dann ja zu diesem Buch geführt hat. Also das heißt, in der Lehre tätig zu sein, um hier auch Wissen zu transportieren, auch ein kritisches Wissen, ein interkulturelles Wissen, ein internationales Wissen, das macht auch viel, das bildet auch und ist auch sehr wichtig für eine Entwicklung aller Gesellschaften. Also ich würde das jetzt nicht so ganz schwarz sehen. Ich glaube schon, dass wir sprechen von Chimamanda Ngozi Adichie, die sehr bekannt ist, sehr populär ist, die, glaube ich, schon auch viele anspricht, auch mit der Art und Weise, wie sie darüber spricht. Also es tut sich schon sehr, sehr viel, wenn wir jetzt auch weltweit schauen in der Politik, wie gerade Frauen demonstrieren und auf die Straße gehen für ihre Rechte überall, die in sehr vielen Ländern der Welt massivst eingeschränkt werden, gewaltvoll eingeschränkt werden und die Frauen aber trotzdem, also wirklich hier zu Millionen auf die Straße gehen. In Indien war die 5 Millionen Frauenkette zum Beispiel. Also das sind für mich beispiellose Frauen, die hier sehr, sehr stark sich sichtbar und ihre Anliegen sichtbar machen wollen auf der Welt.
Aber bei denen geht es um Minimalstandforderungen, was denen nicht zugestanden wird. Und was passiert, kommt mir vor.
Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, Martina, vielleicht sagst du noch was dazu, aber ich würde sagen, es ist im Grunde egal, welche Anforderung es ist, jede ist wichtig.
Ja, dem widerspricht ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass zum Beispiel bei uns der Feminismus stärker war, wie was er jetzt ist.
Ich finde das wichtig, was du sagst, dass Dinge, die schon mal da waren, dass die auch wieder verloren gehen können. Mhm. Und ich denke mir, das ist auch was uns ja beschäftigt hat mit dem Buch. Ja. Darf ich da kurz was vorlesen dazu? Also eine der Frauen, die wir viele der Autorinnen, die wir vorstellen, die haben an und für sich in die 80er, 90er Jahre geschrieben. Mhm. Also es sind jetzt nicht wirklich, also viele Texte sind schon relativ alt und sind in einer Zeit entstanden, wo eben so die großen Befreiungsbewegungen und die großen Bürgerrechtsbewegungen so aus der Mitte vom 20. Jahrhundert, wo die angefangen haben, dass die an die Universitäten auch angekommen sind. Also eben zum Beispiel die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Frauenbewegung im Westen, die Unabhängigkeit von Ländern der dritten Welt. Also es waren ja sehr große Emanzipationsbewegungen in den 60er, 70er Jahren. Und viel, was in der Zeit gedacht und geschrieben worden ist, ist nach wie vor sehr aktuell. Und ich finde auch, dass es darum geht, also dass es heute ja immer wieder darum geht, zu schauen, dass das nicht verloren geht. Genau. Also dass das nicht verloren geht und nicht verschwindet. Ja. Und gerade mit feministischem Wissen, also jetzt wirklich auch Wissen, was Frauen schon geschaffen haben, also wie sie die Analysen, die sie geschaffen haben, die Vorschläge, die sie formuliert haben, was zum Beispiel, wie man Familien gestalten kann, wie man Bildung gestalten kann. Also viel von dem geht immer wieder verloren, weil es eben auch nicht in Lehrplänen verankert wird, weil es nicht in Studiengängen nach wie vor zu wenig verankert wird. Also insofern denke ich mir, ist das ein wichtiger Punkt, den du sagst, dass eben darum geht, zu schauen, dass das, was schon Ideen. Also da wollte ich nämlich eigentlich die Audre Lorde vorlesen, also eine der Denkerinnen, die wir vorstellen. Die Audre Lorde war afroamerikanische Aktivistin, sie war lesbisch, sie war Mutter, sie war Dichterin und immer sehr aktive Vortragende. Und sie hat geschrieben, also in einem Aufsatz, der heißt Dichten ist kein Luxus, hat sie geschrieben, aber es gibt keine neuen Ideen, die hinter den Kulissen stehen und warten, uns als Frauen, als Menschen zu retten. Es gibt nur alte und vergessene, neue Kombinationen, Extrapolationen und Erkenntnisse aus dem Inneren unserer selbst, verbunden mit dem erneuerten Mut, sie auszuprobieren. Denn es gibt keine neuen Ideen, es gibt nur neue Wege, sie spürbar zu machen und zu prüfen, was unsere Ideen wirklich bedeuten. Und ich denke mir, das ist das ist was, was wir versucht haben. Also Ideen quasi von einer früheren Generation auch rüberzuhalten, ja, in der Gegenwärtig. Und ich finde auch, dass die Welt mehr als brauchen kann.
Ja, an dieser Stelle würde ich eine Musikpause einleiten und wir diskutieren anschließend weiter zum Thema Feminismus, Womanism oder auch Global Sisterhood.
Llevo tu aroma en mi mente y en mis sueños. En mi pensamiento están tus ojos que anhelo. Cuando me besas siento el son en mi cuerpo, el ritmo ardiente que tú llevas por dentro.
Sí, señor.
Ausente, yo te quiero, creo en el amor que se construye y que crece. Yo sé que hoy todo es diferente, pero recibe de mí el deseo y la suerte. Acéptalo y vívelo, las ganas que nos mueven, gózalo y nada más, el que piensa pierde. Siéntelo, acéptalo y vívelo, las ganas que nos mueven, gózalo y nada más, el que piensa pierde. El que piensa pierde, señores, el que piensa pierde. El que piensa pierde. Siéntelo, acéptalo y vívelo. Las ganas que nos mueven, gózalo y nada más. El que piensa pierde. Siéntelo, acéptalo y vívelo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid willkommen bei Welt im Ohr. Das ist eine Weihnachtssendung sozusagen oder eine vorweihnachtliche Sendung mit dem Titel Die Welt im Wohnzimmer. Literatur mit kritischem Blick und wir haben jetzt schon einiges über Feminismus und auch das Buch Feministische Theorie aus Afrika, Asien, Lateinamerika gesprochen über Begriffe wie Womanism, Feminismus oder auch, ich habe schon kurz gesagt, Global Sisterhood. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Global Sisterhood, was irgendwie toll klingt, was unserer globalen, interkulturellen Gesellschaft ja auch sehr sehr nahe kommt. Ist das für die Frauen auch so ein guter Begriff, für alle insgesamt, oder für wen ist der Begriff wichtig und für wen nicht und warum?
Also Sisterhood ist jetzt in der Geschichte feministischer Debatten eigentlich ein recht umstrittener Begriff geworden. Also an und für sich war es Sister. Also wenn ich jetzt zurückgehe auf die Frauenbewegung in den USA in den 60er und 1970er Jahren, die hat stark darauf aufgebaut, also eben eine globale Schwesternschaft, Global Sisterhood eben zu kreieren,
zu erfinden,
zu bilden,
ja.
Zu bilden, mm-hmm. und ist davon ausgegangen, dass ihr das von ihren Erfahrungen aus auf die Erfahrungen von Frauen weltweit schließen kann. Also dass eben Frauen global unterdrückt sind, dass Frauen global unter häuslicher Gewalt leiden, dass Frauen global vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind und ähnliche Dinge. Mhm. Und das ist auch wieder was, wo dann zum Beispiel afroamerikanische Frauen gesagt haben, na, stimmt so nicht. Also unsere Erfahrungen sind, unsere Probleme sind andere. Also es sind, wir haben schon zum Teil, also wir kennen Unterdrückung im häuslichen Bereich, das kennen wir. Aber wir, also worunter wir zum Beispiel mehr leiden, ist Rassismus. Also ist die rassistische Aufteilung in der Gesellschaft. Und wo sie eben auch mit afrikanischen Männern gemeinsam gekämpft haben. Und ähnlich haben andere Frauen, wie zum Beispiel mal in der arabischen Welt oder in Asien, in Afrika eben auch Schwierigkeiten mit diesem Begriff Sisterhood, sofern der jetzt quasi aufoktroyiert wird oder irgendwie mit einer Vorstellung von einer weltweiten Unterdrückung verbunden ist, gegen die man sich, also mit einer Vorstellung von einer universal gleichen Erfahrung verbunden ist. Mhm. Womit ich recht viel anfangen kann, ist eine Definition von Sisterhood, die Bell Hooks gibt. Bell Hooks ist eine afroamerikanische Theoretikerin, Denkerin, Essayistin, die übrigens auch sehr zugänglich schreibt. Also es sind keine, sie hat sehr viel Essays geschrieben und immer so das Anliegen, auch mit Leuten außerhalb der Universität zu kommunizieren. Also sie schreibt immer recht zugänglich und anschaulich. Und sie schreibt, dass eben Schwesternschaft, damit's wirklich eine Ressource sein kann, dass eben auf dem aufbauen sollte, was auf den Stärken von Frauen aufbauen sollten, also auf den Stärken und Ressourcen. Und darauf aufbauen sollte, dass Frauen ihre Stärken und Ressourcen miteinander teilen. Und gerade Frauen, die sehr viel Last tragen, quasi, also die sehr viel Verantwortung tragen, wissen sehr viel darüber, wie man unter schwierige Umstände überlebt. Und in diesem Wissen ist sehr viel Weisheit und sehr viel Stärke auch drinnen. Und dass eine Schwesternschaft, die auf diesem Teilen von Stärken aufbaut,
ist quasi eine wäre, positives,
genau, wo sie wahrscheinlich auch mehr anschließen
positiver Blick könnten. Darauf.
Ja.
Ja. Ein weniger positiver wäre möglicherweise, sich der Privilegien, der eigenen Privilegien nicht bewusst zu sein und diesen Begriff quasi, ja, also augenscheinlich solidarisch verwenden zu wollen, sich aber eben nicht bewusst ist, welche Lebensrealitäten hier die Frauen tatsächlich haben, und wenn sie aus Ländern wie Afrika oder Lateinamerika oder Ländern des globalen Südens so kommen, in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf Klasse, in Bezug auf Rasse, also alle diese Dinge, die du schon genannt hast.
Genau.
Aber ja, natürlich gibt es auch in Europa sehr viele Unterschiede. Da komme ich vielleicht noch zum letzten Punkt, bevor ich den Rudi bitte, wieder eines seiner Bücher vorzustellen. Und zwar eben, dass die feministische Theorie und Praxis ein ernsthaftes Problem hat mit der Diversität, so auch im Text des Buches. Du hast schon erwähnt, es gibt hier so viele unterschiedliche Begriffe, Definitionen, Verständnis, so viele unterschiedliche Akteurinnen auch, die hier agieren. Seit wann ist das so, dass es hier dieses Problem der Heterogenität im Feminismus, im Womanism, im Sisterhood gibt? Oder kann man da auf einen Nenner kommen? Ist das irgendwie... Ist es eine Utopie, zu sagen, wir alle wollen eine Sache, nämlich Gleichstellung, Gleichheit, gleiche Rechte?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Utopie ist, aber ich glaube, dass man sich sehr viel darüber verständigen muss, worin jeweils die Probleme liegen und dass man sich sehr viel darüber verständigen muss, über Erfahrungen. Und die Erfahrungen sind unterschiedlich. Also ich glaube nicht, dass die Ziele Utopie sind, aber wie man dorthin kommt, darüber braucht es sehr viel mehr Austausch, interkulturellen Austausch, globalen Austausch, als wir den momentan haben. Und wir sind ja ausgegangen davon, ich meine, wir sind alle an der Uni. Und also wir sind an und für sich davon ausgegangen, also so wie Gender Studies oder feministische Theorie heute an der Universität gelehrt wird, dass nach wie vor sehr wenig reflektiert, was Frauen eben außerhalb Europas, außerhalb der USA denken. Also die meisten, wenn man sich die Namen auf Kurslieselisten anschaut, sind hauptsächlich weiße Wissenschaftlerinnen zum großen Teil oder eben Wissenschaftlerinnen, die im Westen sind. Und zu werden von
über das und, die Diversität hier und der verschiedenen Zugänge auch an den Universitäten zum Diskurs, dass man sich den doch auch immer wieder herholen muss und veranschaulichen muss. Und das ist wohl das Ziel auch eures Buches.
Genau.
Mhm. Aber ich glaube, das von der Hautfarbe her ist, glaube ich, bei den Männern das gleiche Problem.
Ja.
Das auf der Uni hast viel weiße, also jetzt nehme ich mal Wien an, viel weiße Männer und ein paar weiße Frauen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Afrikanerin lehrt auf der
Uni. Doch,
auf der Uni Wien.
Ja. Doch, die schon. Aber die Repräsentation, ist natürlich immer, nicht ausgeglichen. Ja, das ist es definitiv nicht. Das ist.
Und im Prinzip, glaube ich, ist das, solange die Männer eine Menge Angst haben, wie wir jetzt vor kurzem erfahren, also da geht nicht in den Papa-Urlaub das Ganze, weil er Angst hat, dass er ausgelacht wird. Also mir ist sie sicher, dass er ausgelacht wird und gehäkelt wird praktisch, wenn er das macht, wenn er zurückkommt. Also solange das so ist, war es eine Katastrophe eigentlich. Also es schaut nicht gut aus.
Also das heißt, es braucht einen sehr starken politischen Willen, ein sehr starkes politisches Commitment, dass hier Gleichstellung auf allen Ebenen passiert. Ja, das.
Und es ist ein Commitment, also jetzt in den, zum Beispiel im Gender Mainstreaming noch nicht wirklich angekommen ist. Also wir haben inzwischen Gender Mainstreaming in öffentlichen Institutionen, an Universitäten, was wichtig und gut ist. Wir haben Antidiskriminierungsstellen, aber Faktoren wie Hautfarbe oder Herkunft oder sexuelle Orientierung oder eben andere Faktoren, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden oder halt unter andere Erfahrungen haben, sind nach wie vor viel zu wenig berücksichtigt, also in diesen
Strukturen oder Möglichkeiten
versucht
werden, die geschaffen werden sollen, um auch Gleichstellung zu erzielen und zu erwirken, ist dennoch, vieles noch möglich, sozusagen.
Sehr viel.
Ja, sehr viel. Ja. An dieser Stelle würde ich dich bitten, Rudi, noch ein Buch vorzustellen. Vielleicht geht sich das dritte auch aus. Also du musst wieder aussuchen.
Was ich total empfehle, ist die Bettina Kappe, ist aus Simbabwe. Aus der Dunkelheit strahlendes Licht. Ist ein historischer Roman. Das ist der, wo sie 20 Jahre recherchiert hat. Mhm. Sie hat dazwischen auch geschrieben. Also an dem. Und zwar ist das der Livingston, wie der gestorben ist, haben seine Köchin und die Leute, die rund um ihn waren, erstens einmal haben sie ihm das Herz rausgenommen und ich glaube, die anderen Organe auch, die sind dort begraben worden, wo jetzt Zimbabwe ist, also gibt's eine Gedenkstätte. Und dann haben sie da über 70 Leute auf den Weg gemacht, ich glaube 1500 Kilometer durch den Dschungel und alles zum Hafen, dass der die Knochen vom Dr. Livingston übergeben worden sind und der ist dann in England begraben worden. Mhm. Und das haben sie unbedingt wollen, weil er öfters erzählt hat, dass man soll in der Heimat begraben werden und so weiter. Und das aus mehreren Blickwinkeln hat sie das geschrieben und das erste ist eigentlich auch witzig, nämlich aus Sicht seiner Köchin, die eine sehr stolze und edle Frau war. Also die ist großartig. Und da kommen auch immer diese Rückblenden, also wie er war, wie es zusammen waren. Und der zweite Teil ist dann Tagebuch von einem Mann, der dabei war, der dann in London Theologie studiert hat. Die Köchin hat übrigens was auch nicht, ist also in Wirklichkeit auf Sansibar sie ein Haus gekauft. Also sie haben da, ein paar Leute sind nach England und eingeladen worden, haben eine Medaille gekriegt und so quasi einen Wunsch frei und sie hat sich dort das Haus genommen.
Ein Wunsch frei für die Treue.
Für die Treue, ja. Und weil sie das gemacht haben, Anfang. Und was aber die Kappa bringt, was ich das Großartige finde, also es wird immer, wenn es irgendwo löst, da werden Vornamen und Sir und Lord oder was weiß ich, was irgendwer war, das wird immer erwähnt. Und die Leute vom Livingston, da hat es einen Susa gegeben, Muhammad hat es einen gegeben, und sie sagt, und nie die Vornamen dazu. Und in dem Buch gibt es ihnen die Vornamen zurück, gell? Mhm. Was ich ja großartig finde. Mhm.
Und magst du noch kurz sagen, wer Livingston war?
Ja, der war auf der Suche nach der Quelle des Nils und hat eigentlich geglaubt, dass das Sambesi und nur zwei andere Flüsse, also gemeinsam entspringen, der einen rinnen nach Süden und der anderen rinnen nach Norden. Und das kommt im Buch, also die Leute von ihm haben nie verstanden, warum man die finden will, gell? Der Nil rinnt, die anderen Flüsse rinnen, ist ja vollkommen egal, also von wo sie herkommen. Und das ist ja ziemlich logisch, so wie sie das sagen. Also man muss es nicht wissen. Also man braucht es und Gott sei Dank ist das Wasser.
Und er hat ziemlich lange in Afrika gelebt.
Ja, ja. War auch gegen einen Stanley, der ja, also der ist ja letztklassig, wie das der große Ding, Forscher dargestellt und hat sich aufgeführt, also der hat Leid umgebracht, das kann man einfach so sagen, was der Livingston nicht da hat. Also der hat, ich glaube, so ist gleich, hat er es auch nicht gesehen, das Ganze. Das ist, aber wahrscheinlich, das hätte er in England nicht da, dass er eine soziale Unterschicht das gleich gesehen hat. Er war zumindest anständig, also sagen wir mal so, zuweisen derer Zeit.
Ein anständiger Herr.
Ja, also, war gar nicht so. Also er war relativ gerecht und hat auch nicht diese argen Vorurteile gehabt, weil weiß ich, wie er Stanley oder was, dass er die als weniger angesehen hat. Das kommt im Livingston nicht so vor.
Mhm. Das ist nochmal von?
Bettina Kappa.
Aus der Dunkelheit strahlendes Licht.
Ja.
Bettina Kappa ist, übrigens, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, die hat in Graz studiert. Mhm. Also sie hat in Graz Jus studiert und ist auch ganz ein gutes Beispiel, denke ich mal, was wir vorher gesprochen haben. Also in ihrer Zeit in Graz, ich denke mir nicht, dass man so der Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicherin, wenn die Bettina Kappa irgendwo auf der Straße getroffen haben, die haben sicher, wenn sie sie gesehen haben als schwarze Afrikanerin in Graz, die haben sicher nicht daran gedacht, dass das vielleicht eine Romanautorin oder Juristin sein könnte, die dann übrigens eine sehr erfolgreiche Karriere bei den Vereinten Nationen gemacht hat, sondern die Bilder, die in Österreich von schwarzen Frauen da sind, sind völlig andere. Also eben, dass sie eher, also eben Migranten sind, die irgendwie arm sind, die Schwierigkeiten haben und so weiter. Mhm. Und mit diesen Zuschreibungen, das verhindert aber immer für, sich verhindert immer für einen Austausch.
Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit. Ich würde sagen, ich greife diese sehr positiven letzten Worte auf, nämlich, dass wir die Bilder und im Kopf und die Vorurteile, die in der Welt sind, ändern mögen. Ich glaube, es ist auch so eine ganz gute Zeit zum Ende des Jahres, sich was zu wünschen oder wo auch immer die Wünsche hin in den Äther zu schicken, mögen die real werden. Und ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch fürs Dasein. Das dritte Buch, das du mitgebracht hast, magst du noch nur den Titel sagen, bitte vielleicht ganz schnell?
Es sind drei Romane von Salim Alafenish, Die acht Frauen des Großvaters, Das Kamel mit dem Nasenring und Die Feuerprobe. Und das ist ein neues Erzählen, was in die deutsche Literatur gekommen ist, nämlich aus dem arabischen Raum. Also und der Alafenish schreibt aber Deutsch.
Das sind Erzählungen.
Drei Romane, aber die einfach erzählt Buch. Und erzählt. Und ja, das ist sehr schön. Wirklich schön.
Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch.
Herzlichen Dank auch fürs Zuhören und im Namen des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Zusammenarbeit, für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD wünsche ich schöne, erholsame Feiertage und viel Zeit zum Lesen. Am 3. Jänner im neuen Jahr sind wir wieder on air, wie gewohnt, zweimal im Monat, freitags, ungerader Kalenderwochen. Und alle Welt im Ohr-Sendungen sind archiviert unter oead.at/Welt im Ohr. Jederzeit und weltweit hörbar. Der Welt im Ohr-Newsletter informiert nachträglich über die Radiosendungen und auch können die als Podcasts abonniert werden, ebenfalls auf dieser Seite. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit feministischen Grüßen. Meyada Hadaya, ja, danke schön nochmal, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Schöne Feiertage.
La 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 la